Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Diesmal bin ich zu Gast in Frankfurt und habe mich in Frankfurt mit meiner Interviewpartnerin getroffen, mit der lieben Christina Rommel. Hallo, liebe Christina.
Hallihallo.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, uns deine Geschichte zu erzählen. Wie kam ich darauf, dich zu fragen, ob du mir ein Glückfinder-Interview geben möchtest? Eine liebe Hörerin hat mir gesagt, dass sie auf einem deiner Konzerte war, denn du bist Musikerin. Mhm. Und sie war so begeistert von dem, was sie an dem Abend dort erlebt hat. Und dann hat sie mir gleich am nächsten Morgen eine E-Mail geschrieben und gesagt, lieber Andreas, ich habe gestern Abend jemand getroffen, den musst du interviewen. Das ist so eine tolle Frau. Und dann habe ich dich angerufen oder angeschrieben und du hast sofort geantwortet. So, klar, machen wir. Du kommst ursprünglich aus Erfurt.
Richtig.
Hast aber jetzt gesagt, hey, für den Glückfinder komme ich doch nach Frankfurt, da musst du nicht ganz nach Erfurt gefahren kommen. Dann treffen wir uns quasi in der Mitte. Richtig. Und jetzt haben wir uns hier getroffen in dem Hotel von Bettinas Tante und sind ganz froh, dass wir hier sein dürfen. Und ich bin ganz froh, dass du uns deine Geschichte erzählst.
Ja. Yeah.
Christina, fangen wir vorne an. Du bist, hab ich schon erwähnt, Musikerin, Sängerin, aber du warst natürlich nicht immer Sängerin. Oder hast du schon als Kind gerne gesungen?
Ach klar, also Musik hat man entweder im Blut, also ich sage immer, Musik macht man lebenslänglich oder gar nicht. Ich habe noch nicht immer davon gelebt, sagen wir es mal so. Das schon, ich habe Sozialwesen studiert und habe dann auch bis zu meinem 25. Lebensjahr tatsächlich in der Krankenkasse gearbeitet, in der Vertragsabteilung. Und dachte, dass ich da das Soziale der sozialen Krankenversicherung oder der Krankenversicherung sozusagen, dass ich da tatsächlich die Möglichkeit habe, da was zu verändern, was zu bewegen. Aber natürlich findet das auch im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten in erster Linie statt. Und es war einfach irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte Musik machen. Und und da habe ich mich aus diesem Leben verabschiedet, sozusagen.
Aber wenn ich da fragen darf, wie war das? Also ich meine, bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, so, ich habe ja schon immer gerne vor mich hingesungen, jetzt stehe ich auf und kündige meinen Job und werde Sängerin? Oder war das ein Prozess? Oder?
Ja, na klar. Also
kamen andere auf dich zu und haben gesagt, du musst auf die große Bühne dieser Welt.
Nein, also ich
habe... Ein Casting können wir ausschließen.
Casting kannst du definitiv ausschließen. Ja, es war natürlich ein Prozess. Aber Musik habe ich eigentlich eben schon immer gemacht. Und ich dachte nicht, dass man tatsächlich... Nee, ich wollte einfach nach dem Abitur erstmal studieren und hatte natürlich auch Musik in Erwägung gezogen, auch Kunst tatsächlich in Erwägung gezogen, weil überhaupt das ist was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat immer schon und was auch durch meine Eltern mir so ein bisschen auch mitgegeben wurde. Meine Mutter ist die musikalische, mein Vater der Künstler aber irgendwie war es dann so, dass ich dann doch gesagt habe, okay, ich muss jetzt erstmal Geld verdienen und habe dann halt tatsächlich mich für ein Studium entschieden, wo ich der Meinung war, es macht mir Spaß und habe damit einen normalen Beruf sozusagen. Und aber die Musik hat es natürlich immer schon gegeben. Also ich habe, als ich 18 wurde, meine erste CD produziert und aufgenommen, habe auch schon immer Konzerte gegeben mit meiner Band, was nach dem Abitur ein bisschen schwierig wurde, weil alle in alle Himmelsrichtungen durch Studium oder durch ihre Lebenspläne einfach verschwunden sind und manche konnten nicht mehr oder wollten nicht mehr und so war ich dann am Ende wieder mit meiner Gitarre alleine unterwegs und habe mir neue Musiker und Mitstreiter gesucht und habe auch nach wie vor, also auch während meines Studiums und während meiner Arbeit dann auch bei der Krankenkasse immer Musik gemacht. Es war dann irgendwann so, dass ich tatsächlich dann auch, dass es Tage gab, wo ich bis nachts um 3, um 4 auf der Bühne stand oder dann auch nach Hause gefahren bin. und dann am nächsten Tag morgens in der Kassenärztlichen Vereinigung saß und Millionenverträge mitverhandeln sollte. Mhm. Ich glaube, du weißt, dass ich die Dinge, wenn ich sie tue, entweder ganz oder gar nicht tue. Und so habe ich dann irgendwann gesagt, schwierig, ist kräftezehrend und ja, und die Idee ist einfach immer weiter gereift. Und es war dann irgendwann der Punkt, dass ich meinen ganzen Urlaub, auch meinen Jahresurlaub für die Musik verbraucht hatte, sozusagen durch Konzerte oder für Projekte, für Studioaufnahmen, so dass ich irgendwann dann auch an dem Punkt stand, oh, okay, jetzt ist März und du hast nicht mehr wirklich viel Urlaub und ja, hast dann ein tolles Projekt angeboten bekommen und beziehungsweise es standen einfach ein paar schöne Konzerte auch vor der Tür und ich habe dann abwägen müssen, was ist mir wichtig und mein Freund und Partner damals schon und auch jetzt, der meine Texte schreibt, hat zu mir gesagt, Christina, du kannst vielleicht mit 50 noch in der Krankenkasse sitzen, aber ob du mit 50 nochmal anfangen kannst, Musik zu machen, so richtig Musik zu machen, das weiß ich nicht oder das ist bestimmt nicht so. Und ich habe ihm das eigentlich nicht glauben wollen, weil ich immer gesagt habe, ich will nicht gezwungen sein, Musik zu machen, um davon leben zu können auch. Und deswegen war es schon ein Ringen mit mir und mit allem, was so dazugehört, ist das jetzt der richtige Weg, tatsächlich nur von Musik leben zu wollen. Aber ich muss sagen, ich habe bis heute die Entscheidung nicht bereut und ich verdiene vielleicht wesentlich weniger Geld, als ich damals in meinem normalen Berufsleben verdient habe. Aber es ist trotzdem jeden Tag so spannend und es sind einfach so viele Menschen, die mir begegnen, wo ich sage, das ist so besonders und das gibt mir emotional oder als Mensch einfach so viel. Und dann gibt's eben auch diese Augenblicke, wo ich gemerkt habe, wenn da auch so ein bisschen noch der Druck dahinter steht, dass du ja trotzdem irgendwie leben musst. Also, dass auch so ein bisschen Existenz, die Existenz auch dahinter steht. Das ist manchmal wie so ein kleiner Tritt in den Hintern. Vielleicht doch nochmal sich Gedanken zu machen, doch nochmal kreativer zu sein, sich doch nochmal auch zu hinterfragen, warum, wieso, weshalb und dass man dann am Ende auch immer wieder das Schrittchen weiterkommt, was man sonst vielleicht nicht gekommen wäre. Und vorher war es ein bequemes Musikmachen und es war eigentlich egal, ob ich nun Geld verdiene oder nicht. Hauptsache so einigermaßen, die Musiker sind bezahlt und das funktioniert alles so und ich kann mir vielleicht dann doch das ein oder andere mal leisten, neues Mikrofon oder eine neue Gitarre oder so. Aber jetzt ist es halt schon mit einer großen Portionen Verantwortung mehr. Und da muss man dann schon manchmal echt in die kreative Trickkiste greifen und man ist echt gefordert, das Ganze einfach auch mit viel Durchhaltevermögen. Und mittlerweile bin ich seit 10 Jahren in der Situation, dass wir uns auch immer wieder selbst erfinden müssen und das macht tierisch Spaß.
Du hast gerade eben zwei Dinge. Du hast gesagt, dein Lebensfreund und Lebenspartner und ist auch dein Texter.
Richtig, genau.
Das heißt, du hast, bevor du jetzt mit deiner jetzigen Tournee oder mit deinen jetzigen Stücken auf Tournee warst, auch schon damals, als du noch in der Krankenkasse gearbeitet hast, eigene Lieder gespielt. Also nicht gecovert, richtig, nicht in der Coverband, sondern...
Richtig, also das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, dass ich Covers so... Also es gab mal so ein paar Songs, die mich einfach inhaltlich angesprochen haben oder wo sich jemand gewünscht hat zu irgendeinem bestimmten Anlass. Mhm. Das war, dass ich da diese Titel singe und wenn ich inhaltlich damit klarkam, habe ich das auch mal gemacht. Mhm. Aber ich habe nie in einer Coverband oder so Musik gemacht. Und ich habe auch damals, als ich angefangen habe, Musik zu machen mit englischen Texten, bin ich auch mit diesen englischen Texten auf großen und kleinen Bühnen unterwegs gewesen. Und die Leute haben immer gesagt, oh, Mensch, wenn man es auch noch verstehen könnte und so. Ich hab da tatsächlich wirklich auch echt meinen Stiefel durchgezogen und ich kann mir schon vorstellen, dass die ein oder andere Omi, die ab und zu mal dann damals schon zum Konzert auch war, wenn wir in irgendeiner Kirche gespielt haben, dass die da echt vielleicht auch genervt oder gelangweilt war, weil sie die Texte einfach nicht verstanden hat, aber es vielleicht ganz nett fand, was ich vorher und nachher dazu gesagt habe oder so und sich dann doch irgendwie mitgenommen gefühlt hat. Aber es ist tatsächlich so, dass ich immer schon mit meinen eigenen Songs ausschließlich unterwegs war. Und
spannend, cool, finde ich super.
War schon immer eine sehr spannende Erfahrung, wie die Leute auch drauf reagieren. Also das war ja für viele dann immer das erste Mal, dass sie auch damit konfrontiert werden.
Ja, klar.
klar. Mhm. Und du hast ja ganz tolle Texte. Also ich habe ja schon jetzt im Vorfeld mir ein paar Lieder von dir angehört. Du hast mir ja die Links geschickt. Und ich konnte mir da ein paar Lieder anhören. Die sind sehr, sehr, sehr tiefgründig und berühren auch das Herz und sehr schöne Texte. Vor allen Dingen deine momentane Tournee, da sprechen wir gleich drüber, was du da Besonderes machst. Was ganz Besonderes ist ja nicht nur, dass bei dir die Ohren angesprochen werden, bei dir wird ja noch viel mehr angesprochen. Aber lass uns nochmal zurückgehen.
Ja.
Jetzt sitzt du, die 25-jährige Christina sitzt jetzt da quasi im Büro an ihrem Laptop oder an ihrem PC und überlegt sich jetzt, mache ich mich selbstständig? Wir haben gerade gehört, es ist ein längerer Prozess. Wie bist du dann, also war es dann tatsächlich irgendwann ein Schritt zu sagen, weil der Gedanke zu sagen, ich mache mich jetzt als Künstlerin selbstständig, ist ja das eine, aber dann tatsächlich aufzustehen, die Kündigung zu schreiben und zu sagen, ich mache das jetzt. Gab es da irgendeine Initialzündung, wo du gesagt hast, das ist jetzt...
Also es war eigentlich konkret ein Angebot, was ich damals von der ARD bekommen habe, nämlich den Geheimtipp zu moderieren, zu konzipieren, war ein Kulturformat, was in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gelaufen ist und was ich mir eigentlich durch die Live-Tour, die ich da aktuell gespielt habe, nämlich unsere besondere Orte-Tour, eigentlich so ein bisschen in den grundlegenden Dingen schon mir erdacht hatte. Das heißt, also da kamen einfach Dinge zusammen, Kultur zu porträtieren an besonderen Orten, Künstler aus der Gegend vorzustellen. Und das war ja einfach mein Ding, also mit anderen Musikern zusammenzukommen, vielleicht auch gemeinsam Musik zu machen und das eben an verrückten Orten, also an Orten, wo Musik jetzt nicht unbedingt gang und gäbe ist oder vielleicht es Musik vorher noch nie gegeben hat. Und das war für mich eine spannende Herausforderung und das war einfach mit an so viel Zeit gekoppelt auch, dass ich gesagt habe, es geht einfach, jetzt kann ich es einfach nicht mehr kompensieren, jetzt kann ich nicht auf 1000 Hochzeiten tanzen. Und ich habe dann mit den Konzerten gemeinsam natürlich auch ein bisschen gerechnet, komme ich irgendwie dann so klar damit, mit allem und das hat dann gut funktioniert und hatte damals auch einen Arbeitgeber, der da Verständnis hatte. Mhm. Und so haben wir nicht gekündigt, sondern ich habe einen Aufhebungsvertrag gemacht und so war das wirklich innerhalb kürzester Zeit auch alles reibungslos denkbar und umsetzbar. Und natürlich auch, ich war mir nicht ganz sicher, ob meine Eltern da so...
Das wäre meine nächste Frage. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Ja, wenn man sagt vorher, hey, safe, ja, der Angestellte, gesetzliche Krankenkasse, ja, super, richtig. Die ist durch, ja, das ist... Und jetzt auf einmal, hey, auf das wilde Pferd, Selbstständigkeit und dann auch noch als Künstler, als Musiker, ja.
Ja, also, wie gesagt, bei meinen Eltern war ich mir nicht ganz sicher, wie sie reagieren, aber ich habe dann von meiner Mutter ein Buch geschenkt bekommen, so ein ganz kleines... Ich weiß, irgendwie stand da nur drauf, lebe, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und da habe ich gedacht, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das war wirklich, meine Eltern haben da gar nicht großartig jetzt irgendwie mich belehrt oder irgendwelche Dinge. Nun, ich glaube, die fanden das toll. Also die
cool.
Oder fanden die Entscheidung sehr mutig und auch heute sind, glaube ich, meine Eltern so die stolzesten Menschen. Die es so gibt. Ja, der Freundeskreis, die wussten schon immer, dass ich Musik verrückt bin und meine beste Freundin hat zu meiner allerersten CD-Veröffentlichung die Fotos gemacht und ja, und irgendwie hat's halt schon immer dazugehört und vielleicht war es für die Leute wirklich eine ganz selbstverständliche Geschichte. Für mich war es, wie gesagt, erstmal eine sehr mutige Entscheidung und hätte ich manchmal gewusst, wie verrückt es manchmal zugeht. Ich weiß nicht, ob ich das damals dann auch so einfach so gemacht hätte. Aber manchmal ist es ja gut, dass man es nicht weiß.
Genau, dass man nicht weiß, auf was man sich ja genau einlässt.
Ja, richtig. Ja. Aber man wächst ja einfach auch mit allem, mit seinen Aufgaben. Und also glaube ich, ist das auch bei uns gewesen und immer noch.
Ist ein sicherlich ein anstrengendes Business. Und gerade wenn man es so betreibt wie du, mit viel Herzblut und mit sehr viel Engagement. Wir hatten es gerade vorhin über deine neue Tour, was da alles im Hintergrund noch erledigt wird, was du selbst erledigen musst, ja, weil du einfach willst, dass es in einer gewissen Qualität gemacht wird und dass es schön gemacht wird und dass es so gemacht wird, wie du es gerne hättest, wie du glaubst, dass es deinen Zuhörern optimal gefällt. Mhm. Und gerade wenn man das so macht, dann ist es natürlich schon sehr aufwendig, ja, und da hängt dann schon sehr viel Herzblut mit drin. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber dann, das war ja nicht zuerst so, sondern du hast dann dich als Künstlerin sozusagen selbstständig gemacht, als Sängerin und dann kamen die ersten Konzerte, die ersten Touren.
Oder sagen wir es mal so, dann kamen viel mehr Konzerte als vorher. Wir haben vorher schon viele Konzerte und auch Veranstaltungen gespielt und ich habe mich dann aber auch gefragt, als es mehr wurde, was ist eigentlich das, was was macht dir am meisten Spaß? Und ich hatte nie großen Spaß, bei irgendwelchen Stadtfesten zu spielen oder irgendwelchen Massenansammlungen, wo es eigentlich nicht um die Musik geht, sondern um Essen, Trinken und Spaß haben. Mhm. Und im entferntesten Sinn kann man das auch heute noch zu unseren Konzerten. Aber ich wollte halt einfach ein Publikum, was unsere Musik zuhört, was mit uns fühlt, was unsere Texte verfolgt. Und wollte mich auch selbst wohlfühlen. Und wenn du viel spielst und immer wieder das gleiche Konzert spielst oder das Programm spielst, klar, ab und zu auch mal variierst, dann kommst du oftmals auch an den Punkt, bist immer mit den gleichen Leuten unterwegs, dass dich irgendwann möglicherweise auch eine gewisse Routine einstellt. Mhm. Und ich finde, das ist die größte Gefahr, wenn man Musik macht, dass man Wiederholungskonzerte spielt. Mhm. Also, dass man sich wiederholt jeden Abend und sich verschleißt und irgendwann auch nicht mehr versteht, was man da oder da irgendwas nur noch runterspult. Und so war es halt der Punkt, dass ich gesagt habe, ja, besonders Spaß haben wir eigentlich diese Orte gemacht, die was Besonderes waren. Mhm. Also wo nicht unbedingt jetzt viele Massen hin müssen. Mittlerweile gibt's aber auch, habe ich auch viele Orte entdeckt, die schon auch viele hundert Leute fassen und besonders sind, aber mir war es einfach, oder mir haben einfach die Orte Spaß gemacht, die mir begegnet sind, so am Wegesrand. Eine alte Industrieanlage zum Beispiel, die wir dann mit Musik, mit Lichtshow, mit Lichtinstallationen auch außerhalb dieses Industriedenkmals gemeinsam mit einem Verein, der dort das Ganze betreut hat, praktisch neu ins Leben gerufen haben und neu inszeniert haben und dem Ort einfach auch neue Energie geschenkt haben oder die alte Energie umgewandelt haben oder wie man es auch immer nennen möchte. Und das war für mich auch so ein Schlüsselmoment gewesen. Wir hatten einen Song, der hieß Alte oder heißt nach wie vor noch Alte Fotos. Und in dieser alten Industrieanlage haben wir dann mit Beamer und Leinwand dann sozusagen alte Fotos aus dieser Gießerei, was es damals war, mit den Menschen, die dort gearbeitet haben, haben wir diese alten Fotos im Hintergrund ablaufen lassen. Und es war wirklich dann so, dass tatsächlich Arbeiter auch von damals noch dann zum Konzert waren, denen dann die Tränen in den Augen standen, weil sie ihren Ort, den sie damals so als fast als zweite Heimat auch gesehen haben. Weil ich meine, wenn man viel arbeitet und hart arbeitet, dann muss man irgendwo sich, oder dann ist man irgendwo auch damit verwurzelt und die waren dann in Rente teilweise und haben das dann gesehen und haben gesehen, mit wie viel Liebe wir das inszeniert haben, was sie im Endeffekt als ihre Arbeitsmittel damals auch hatten. Und wir haben dann auch auf der Bühne noch gegossen und so weiter und das Hufeisen gegossen und solche Sachen. Also es war wirklich total irre. Und das macht's eben auch aus, dass dieser Funke oder diese Verbindung zum Publikum auch hergestellt ist und auf eine ganz besondere Art und Weise. Und alle, die den Ort vielleicht vorher nicht kannten oder uns vielleicht auch nicht kannten, also meistens kommt ja wirklich alles zusammen. Entweder lockt der Ort an oder die Musik oder beides und oder beides gibt dann diese spannende, dieses spannende Konstrukt und so gehen die Leute dann tatsächlich nach Hause und sagen, oh, sowas habe ich hier noch nie erlebt. Und gerade wenn ich an diese Gießerei denke, die hatten vorher niemals Musik oder in irgendeiner Art und Weise in Erwägung gezogen. Das war ein stinknormales Museum, wo du halt hingehen konntest, dir das angucken konntest und wieder nach Hause gegangen bist. Und die haben tatsächlich ein, zweimal im Jahr jetzt tatsächlich echt? Konzerte,
ja, cool.
Weil sie so begeistert waren auch von diesem Moment, wo wir dort waren. Und du hast es ja selber, ich bin selber noch ganz
begeistert. Man sieht's in deinen Augen,
ja. von diesem Abend oder von dieser magischen Nacht in dieser alten Industrieanlage und so versuchen wir halt wirklich mit viel Liebe auch solche Orte zu finden und manchmal finden sie uns auch und so hat sich dann halt diese Tour weiterentwickelt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, also Stadtfest brauche ich einfach nicht mehr. Und
ja, vor allen Dingen auch, weil es so ist, wie du gerade beschrieben hast, dass ja nicht nur die Location toll ist, sondern es sind ja dann bei dir schon damals richtige Events gewesen. Du sagtest ja Lichtinstallation, dann eine tolle Location. Das Ganze natürlich kombiniert mit tollen Texten, wie du jetzt gerade gesagt hast, alte Fotos. Da ist natürlich, was du gesungen hast oder was du gesagt hast in deinen Liedern, spielt natürlich eine Rolle, dann auditiv angesprochen wird, zu den Bildern, zu der Umgebung. Das heißt, bei dir sind Konzerte natürlich auch immer ganze Erlebnisse. Mhm. Also nicht nur jetzt, dass da vorne einer steht und das runtersingt, sondern bei dir wird ja alles angesprochen. Und das ist ein sehr schöner Bogen, weil deine aktuelle Tournee
ist eigentlich die Weiterentwicklung.
Da wird jetzt nicht nur, da kannst du nicht nur riechen, riechen, jetzt kannst du auch noch riechen und schmecken sozusagen, nicht nur sehen und fühlen und hören, sondern jetzt kann man bei dir auch noch in den Konzerten riechen und schmecken, denn deine aktuelle Konzerte sind sogenannte Schokoladenkonzerte.
Ja, richtig. Also die Idee dazu ist eigentlich entstanden, ich bin ein totaler Schoko-Fan, ich esse total gern Schokolade und nasche total gern. Mittlerweile anders als zu der Zeit, wo ich diesen allerersten Schokoladensong geschrieben habe. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass mein lieber Freund mir unter meiner Komponiertür, also sprich ins Badezimmer.
Du komponierst im Badezimmer, wissen wir jetzt.
Richtig, so, okay. Tolle Akustik, können alle wahrscheinlich, die gern unter der Dusche singen oder so, garantiert nachvollziehen. Ja, und deswegen, er schob mir diesen Text unter der Tür durch, so süß und so zart zu widerstehen, ist einfach hart. Verliere den Kampf mit jeder Waage, egal, ich stehe auf Schokolade. Der erste Teil fand ich total toll, den zweiten Teil, der mit der Waage, den fand ich nicht so toll, weil ich dachte mir, ist ja wohl eine Frechheit, dass er mir das hier so schreibt. Und naja, da habe ich gedacht, okay, ich muss mich musikalisch rächen und habe das mit einer swingigen Melodie verpackt sozusagen. Und der erste Schokoladensong war entstanden. Mhm. Und wir haben den natürlich auch ganz regulär im Konzert gespielt. Kurioserweise haben die Leute tatsächlich dann auch gefragt, oh, gibt's den Song irgendwie auf CD? Und damals gab es den nicht. Bei der nächsten CD dachte ich, okay, der muss dann unbedingt drauf. Mhm. Ja, und irgendwann musste ich feststellen, dass diese CD dann auch die meistverkaufte CD war. Mhm. Aber eigentlich natürlich nicht nur wegen dem Song, aber auch wegen dem Schokoladensong. Mhm. Und da habe ich so überlegt, eigentlich müsste man, wenn ich jetzt feststelle, ich bin nicht der einzige Schokoladenfan auf dieser Welt, sondern da gibt's noch ein paar mehr. Eigentlich müsste man der Schokolade so einen ganzen Abend widmen. So mit Poesie, mit einem echten Schokoladier, mit Schokolade zum Naschen, mit Musik natürlich. Auch so eine Geschichte vielleicht erzählt. Und natürlich, man muss vor allem merken, dass wenn man in die Schokolade reinbeißt, dass diese Schokolade schon eine ganz tolle Geschichte erzählen kann. Mhm. Nämlich aus den Ländern, wo Kakaobohnen geerntet werden, der Weg zu uns, was passiert in der Verarbeitung eigentlich alles und welche Geschmacksvariationen gibt's eigentlich und wie schmeckt das eigentlich alles und dann eben reinbeißen in die Schokolade und erstmal merken, wie wertvoll auch das sein kann. Mhm. Und das war eigentlich so die Überlegung. Ja, und da habe ich immer weiter überlegt und immer weiter geschrieben und recherchiert und bin tatsächlich dann, und das war mit einer meiner schönsten Recherchereisen, bin tatsächlich durch Deutschland, Österreich und Schweiz gereist und habe ganz viele Schokoladiers besucht. Viele Schokoladiers, die tatsächlich sich als Künstler sehen. Mhm. Viele Schokoladiers, die das machen, um Masse zu produzieren. Mhm. Auch in der Branche gibt's die sogenannte Industrie, die natürlich, wo sich so ein bisschen auch die Ziele der Schokolade dann oder der Geschmäcker sozusagen so ein bisschen unterscheiden. Ja, und ich habe tatsächlich dann nach langer Suche und auch nicht gleich beim ersten Mal tatsächlich einen Schokoladier gefunden, der jetzt mittlerweile mit uns reist, der auch nichts anderes mehr macht, als mit uns auf Tour zu gehen und mit uns Schokoladenkonzerte zu spielen und der verstanden hat, um was es mir dabei geht und das genauso sieht auch und genauso viel Freude daran hat, dass es den Leuten schmeckt und dass sie verstehen, dass man nicht die Masse an Schokolade braucht, sondern eher die Klasse und ja.
Und konkret heißt das für alle Schokoladenfans, bei diesen Schokoladenkonzerten singst du deine Lieder?
Richtig, da gibt's Musik auf der Bühne, aber eben auch die Schokoladenküche.
Das heißt, tatsächlich wird dort Schokolade produziert?
Richtig.
Da steht ein Schokoladenbrunnen?
Der Schokoladenbrunnen steht schon meistens gleich neben dem Eingang, so dass, wenn man reinkommt, gleich der Duft der Kakaobohne im Raum liegt. Ja, und dann gibt's aber noch nicht gleich Schokolade, sondern wir arbeiten uns vor. Man muss sich ja die Schokolade erstmal verdienen. Also das heißt, Stück für Stück kommen wir der ersten Kostprobe dann näher. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass es eben ganz viel für die Sinne in diesen Schokoladenkonzerten zu erleben gibt.
Wahnsinn.
Ja, und das ist eigentlich auch so
was ne, das Schöne. Was eine hammermäßig kreative Idee ist, das so zu machen.
Ja, richtig.
Und das hat dann relativ wenig mit Stadtfesten zu tun tatsächlich. Das sind dann ja richtige, regelrechte Events, die du da produzierst, sozusagen mit deiner Musik in Szene setzt. Mhm. Und du gehst dieses Jahr auch auf große Tournee.
Mhm, genau.
Und die Tournee startet demnächst?
Die startet im September in New York.
In New York.
Ja, richtig. Und wir
jetzt fragen wir uns, wie kommt die Christina Rommel nach New York mit ihrem Schokoladenkonzert? Weil das so eine tolle Idee ist und die New Yorker so auf Schokolade stehen?
Wahrscheinlich. Aber es ist natürlich auch da eine ganz lange Geschichte. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass unsere Texte uns nach New York gebracht haben. Okay. Also es war 2005 gewesen oder vielleicht sogar noch ein Stückchen früher, als ich erfahren habe, dass an der Metropolitan Opera mit unseren Texten deutsches Repertoire gecoacht wird. Und das war für mich so eine große Freude, das zu hören, dass ich gesagt habe, oh, das möchte ich echt mal erleben. Und so habe ich dann damals schon gebastelt, wie komme ich irgendwie mit der Band nach New York?
Erstmal bevor du mit deiner Band dahin kommst, wie kommst du denn, wie kommen denn deine Texte an diese Oper?
Ja, einfach, es hat jemand nach New York geschickt, ein Fan, der das einfach toll fand und der wiederum dem German Language Coach sozusagen kannte und eben das gesagt hat, dass das toll ist und mal reinhören. Und dort ist es eben so, dass deutsche Oper eben so perfekt wie möglich auch aufgeführt werden soll. Das heißt, die Künstler erleben dort Backstage nicht nur ein Vokabeltraining oder sowas, um Wagner zu singen oder Mozart, sondern also Oper in Originalsprache, sondern die lesen auch deutsche Zeitungen, die beschäftigen sich halt mit Deutsch und eben unter anderem eben auch vielleicht mit einer neuen oder moderneren Poesie auch, die in den Texten oder in unseren Texten liegt. Und 2005 war der Traum aus Eis UNICEF-Song gewesen und ich denke auch, dass dadurch natürlich
Traum aus Eis ist ein Song von dir.
Richtig, genau.
Und der wurde zum UNICEF-Song.
Richtig, genau. So kann ich mir es einfach auch nur erklären, dass dann einfach durch eine gewisse Aufmerksamkeit, durch Glück.
deshalb bist du hier. Nein.
Richtig, ja, dass das einfach dahin kam. Und dann einfach, dass ich da auch dran geblieben bin und geschaut habe, was können wir eigentlich oder wo können wir mit der Band noch spielen, dass wir es alle mal erleben können, auch hinter den Kulissen, wie das funktioniert. Ja, und so haben wir dann praktisch dort, 2005 war es, glaube ich, gewesen, so eine kleine Tour gespielt in New York schon, also mit meinen Musikern. Ich habe mit meinem Geheimtipp tatsächlich auch deutsche Künstler in New York porträtieren können.
Und das war aber damals doch auch über diesen UNICEF-Song ganz viel, oder? Also den habt ihr da auch gespielt?
Im UNO-Hauptquartier, genau. Ja, also da waren wir auch zu Gast gewesen und haben dort Musik gemacht. Und naja, also es war einfach schon damals, wie soll ich sagen, habe ich einfach versucht, auch mit unseren deutschen Texten. Ich meine, du kannst ja da nicht in der Kneipe spielen mit deutschen Texten. Mhm. Also ich wollte ja meine eigene Musik machen. Mhm. Und genau. Das heißt, ich musste gucken, wo sind die Stellen, wo Deutsche hinkommen. Mhm. Und die bin ich dann halt angegangen und habe glücklicherweise dann auch ein positives Feedback bekommen. Und ja, und so ist seit der Zeit eigentlich auch dieser Faden nach New York immer wieder da. Und ich bin jedes Jahr meistens längere Zeit oder auch ein, zwei Mal im Jahr dort. Und naja, und so bin ich da einfach auch immer dran geblieben. Und wir haben dort schon produziert und haben dort schon Videos für die neuen, auch jetzt für die aktuelle Platte Nordwest produziert. Und ja, ich finde dort einfach in New York sehr, sehr viel Inspiration. Und natürlich habe ich mir dann einfach gewünscht oder auch als Ziel gesetzt, den Tourstart dort feiern zu können. Und wir werden dann auch noch ein bisschen durch Europa touren und dann tatsächlich mit fast 100 Konzerten noch in Deutschland präsent sein. Also es ist schon auch ein Knochenjob und ich sage jetzt mal, an der Stelle wünschte ich mir, man hätte das Beamen auch tatsächlich schon erfunden, weil das Reisen ist auf der einen Seite natürlich sehr schön, wenn man eben auch was sehen kann von der Welt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr viel Zeit, die man im Auto, im Flugzeug verbringt. Aber man hat ja immer das Ziel vor Augen und da ist es dann nicht so schlimm. Aber es ist natürlich eine Zeit, wo man nicht zu Hause ist und
gut, aber das war dein Wunsch sozusagen. Natürlich, deshalb natürlich. Mit 50 kannst du dann ja noch zu Hause sein oder mit 60 kannst du dann zu Hause sein.
Ja.
Du hast gerade eben gesagt, es war ganz viel dranbleiben auch, also der erste Kontakt mit der Oper in New York und dann Kontakte aufbauen, runterfahren, immer wieder dranbleiben. Das ist auch, glaube ich, etwas, was es auszeichnet, oder? Also ich meine, dass du machst das alles selbst. Ja, das muss man ja auch immer wieder sagen. Du hast kein riesen Plattenlabel hinten dran, das für dich irgendwelche Reisen organisiert oder Kontakte knüpft. Du organisierst das alles selbst. Du organisierst deine Auftrittsorte, du checkst es ab, ob ihr da spielen könnt. Du, wie gesagt, alles alleine bei dir. Du hast eine eigene Produktionsfirma dafür.
Ja, richtig.
Gegründet. Also das bist du sozusagen.
Richtig.
um das alles selbst zu machen. Gab's da nicht auch manchmal, ich stell's mir hart vor, gerade eben wie du sagst, ja, man reist viel, man sitzt viel im Flugzeug, dann muss man noch Auftrittsorte organisieren, abends auf der Bühne stehen, morgens wieder die nächste Auftrittsorte. Und gerade bei den Schokoladenkonzerten, also auch da bist du ja sehr besorgt, dass auch alles perfekt ist sozusagen. Auch das organisierst du selbst. Gab es da nicht manchmal Momente, wo du gedacht hast, ach, wäre gern wieder an meinem Schreibtisch in der Krankenversicherung und hätte meine Ruhe?
Ach, na ehrlich gesagt, also das muss ich sagen, habe ich mir nicht einmal gewünscht.
Oh, schön, schön.
Nicht ein einziges Mal. Also ich liebe schon das, was ich tue, aus ganzem Herzen. Und jetzt, wo du das alles so erzählst,
wird dir erstmal bewusst, was du alles machst.
Klingt das fast, als könnte es gar nicht sein, aber es ist tatsächlich so, dass ich natürlich nicht auf die Uhr schaue und das ist schon echt, also es zehrt schon auch an einem und ich muss sagen, nach so einer langen Tour bist du dann auch erstmal groggy und ich kann mich noch an ein Weihnachtsfest erinnern, wir haben kurz bis vor Weihnachten gespielt und dann habe ich eigentlich fast bis Silvester durchgeschlafen. Also wirklich nur geschlafen die ganze Zeit. Mal kurz den Kopf hochgemacht, um was zu trinken und irgendwie was Nahrhaftes zu sich zu nehmen. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn du wirklich immer wieder bei Null anfängst oder an vielen Stellen haben wir einfach bei Null angefangen, dann freust du dich A über jedes Argument oder über jede Hilfe, die du auch bekommen kannst. Es ist tatsächlich so. Du musst Klinken putzen, du musst die Leute fragen. Und ich sag jetzt mal, man sieht ja in den Erfolgen immer nur so 2% von dem, was vielleicht rundherum noch nötig
das
war.
Man sieht die Leute auf der Bühne stehen, die scheinen glücklich zu sein, und dann jubeln denen auch noch hunderte Menschen zu, das ist doch cool.
Ja,
und dann gehen aber die 100 Menschen und dann beginnt ja eigentlich sozusagen für dich die Arbeit wieder von vorne fürs nächste Konzert.
Genau so ist es, ja. Und das ist schon, ich sag jetzt mal, da muss man schon echt
Überzeugungstäter sein, da muss man wirklich definitiv das lieben, was man tut.
Ja, richtig, richtig.
Und dranbleiben.
Ja, und dranbleiben und vor allem auch die Zeit genießen, die ja einfach so schön ist. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, wir waren jetzt auf Norderney gewesen. Eigentlich eine Wahnsinnstour bis da hoch. Wir haben fast 9 Stunden im Auto gesessen, Fähre und vorher auch noch einen Haufen Stress mit irgendwelchen Genehmigungen, dass man dort mit dem Auto fahren kann und diese ganzen Dinge, das alles vorzubereiten und dann eben auch eine Reisegruppe in Anführungsstrichen dann zu organisieren. Und dann aber stehst du auf der Insel und siehst den Sand und hörst das Meeresrauschen und dann weißt du, in 200 Metern ist die Bühne, die du an dem Abend dann, ja, die dir gehört und fängst dann an, auch die Beziehung zu diesem Ort auch irgendwo herzustellen und das ist für mich purer Genuss einfach. Und wenn ich die Leute begrüße, also klar, die Titel sind in der Regel stehen schon fest, die wir am Abend spielen, aber wenn ich die Leute begrüße und zu dem Ort nicht diese Beziehung gefunden habe, dann ist es oft auch sehr schwer, die Leute oder unsere Fans und Gäste da wirklich zu kriegen. Und deswegen Norderney war für mich wirklich so schön. Wir hatten noch einen halben Tag danach, ehe wir tatsächlich wieder auf die Fähre mussten und es wieder zurückging und weiterging, aber es war einfach für mich so, wenn es nur Minuten oder Stunden sind, so ganz tief einzuatmen und das einfach zu speichern. Es war saukalt und total windig, aber ich saß da für kurze Zeit in so einem Strandkorb und hab mir noch ein Stück Schokolade mitgenommen und einen Kaffee und es war für mich einfach so ein Moment, von dem ich eben ganz lange zehren werde und ich glaube auch, es war wirklich auch so ein ganz magischer Abend mit unserem Publikum. Ich glaube auch, dass das auch daran lag, dass ich da wirklich mit im Einklang mit dem Ort und mit allem war, mit der Musik, mit den Musikern, auf der Bühne und das macht dann einfach aus und das sind so die Dinge, die die Akkus auch immer wieder aufladen.
Das heißt, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, damals den Weg zu wagen von der Angestellten im Büro hin zur Musikerin, zur Künstlerin, um jetzt diesen erfolgreichen Weg zu gehen. Du hast es eben gesagt, Tourstart in New York, dann aber noch 100 Konzerte.
Ja, richtig.
Unfassbar.
Ja.
Wo man dich live erleben kann mit deiner Band und der Schokolade.
Und dem Schokoladier.
Und dem Schokoladier natürlich. Und sich da wunderbare Abende gönnen kann, alleine oder zu zweit. Mhm. Wir werden auf der Glückfinder-Seite natürlich drauf verlinken, weil Schokolade macht ja auch glücklich, ja.
Musik macht glücklich.
Das Ganze Schokolade in Verbindung mit Musik, die glücklich macht. Und deutsche Texte, die man versteht, die tiefgründig sind, die die Menschen im Herzen berühren, dazu Schokolade. Das ist das pure Glück, sozusagen, das du gefunden hast in deinen Konzerten und das jetzt hoffentlich auch viele Hörer finden, indem sie zu deinen Konzerten kommen und da hoffentlich auch ihr Glück finden in Form von tollen Texten, toller Musik, toller Schokolade, einer tollen Künstlerin. Vielen, vielen Dank, dass du uns erzählt hast, wie du sozusagen deinen Weg gegangen bist, bis dahin, wo du heute bist, und ich bin sicher, du wirst mit 50 nicht aufhören, Musik zu machen und wieder zurückgehen ins Büro.
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall. Ich glaube, du wirst weitermachen. Und das ist auch gut so, weil ich glaube, wenn man so wie du seine Berufung, seine Passion gefunden hat und damit andere Menschen so glücklich macht und so schöne Abende schenken kann, dann sollte man das machen, bis man einen quasi von der Bühne tragen muss. Und ja, da ist man genau richtig angekommen. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Erfolg.
Dankeschön.
Sowohl für deine Tour, das ist ganz sicher, aber auch für alles Weitere, was du planst. Wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen unterhalten, wie das so ist, wenn man Überzeugungstäter ist und Dinge tut, weil man sie einfach gerne tut und gar nicht drauf achtet, wie viel Zeit oder wie viel Geld man da rein investiert. Und das macht's für mich so mega sympathisch, weil das ist so eine Gemeinsamkeit, die ich bei vielen meiner Interviewpartner und bei mir selbst jetzt auch schon entdeckt habe. Und da weiß man, wenn jemand sowas macht mit so viel Liebe und Hingabe, das wird definitiv mega erfolgreich und noch erfolgreicher, als es jetzt schon ist, denn du bist jetzt ja schon sehr erfolgreich. Von daher von meiner Seite alles, alles Gute für die Zukunft. Ich bin ganz sicher, das wird richtig toll werden. Für dich habe ich jetzt aber zum Schluss auch noch die Glückfinder-Fragen vorbereitet.
Ah, okay.
Die ich dir nicht geschickt habe. Das ist der Überraschungseffekt.
Ist auch besser so. Ich mag das auch spontan.
Ja,
viel
spontan,
lieber.
Oder?
Das ja, ist, na klar.
Ja. Früher habe ich sie geschickt und als ein paar Leute gesagt haben, ich habe mir das gar nicht durchgelesen, ich mag das lieber spontan beantworten. Und jetzt mache ich das nur noch so, dass ich da sage, ach, die habe ich vergessen zu schicken, jetzt gibt's die direkt. Christina, was bedeutet glücklich sein für dich persönlich?
Ja, im Einklang mit sich selbst zu sein. Ich glaube, das ist für mich das Glück.
Okay. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich selbst. Zu großen Teilen auf jeden Fall. Klar.
Okay. Spielst du Lotto?
Nö.
Macht Geld glücklich?
Ich glaub's nicht. Nee.
Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
ich Musik machen darf.
Stell dir vor, Zeitreisen sind möglich. Und du könntest spannend. Zurückreisen... nicht nach vorne ist ja langweilig. Nein, zurück ist spannend.
Ja.
Zurückreisen und deinem jüngeren Ich begegnen.
Ach so.
Gibt es irgendwelche Ratschläge oder Tipps, die du der jüngeren Christina geben würdest?
Nö. Also wenn ich zurückreisen dürfte, ich würde gern mal zum Beispiel Johann Sebastian Bach mal besuchen.
Und das ist jetzt ziemlich weit zurück.
Ja, das ist weit zurück. Also wenn ich halt dann reise, dann so. Nee, aber wenn ich mir selbst begegne, und irgendwas sagen würde, vielleicht wäre das alles ganz anders gekommen. Also, nee, also.
Perfekt so.
Ich glaube, es ist alles so gekommen, wie es kommen sollte. Und ich wüsste nicht, was ich sagen sollte. Außer, keine Ahnung. Nee, ich wüsste es nicht.
Perfekt, ja. Letzte Frage. Gibt's irgendwelche Bücher oder sonstige Dinge, die du gerne empfehlen möchtest, wo du sagst, als ich das gelesen habe, wissen wir jetzt das Buch, das dir deine Mutter geschenkt hat? Ja.
Ja.
Geh deinen Weg sozusagen. Gibt's irgendwas, was du da sagst, hey, das hat mir geholfen, das hat mir Spaß gemacht, als ich das gelesen habe, oder das war ein schönes Buch?
Ah, ich habe schon so viel gelesen und ich mag total gern Krimis. Lass mich überlegen. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, die hat mir allerdings mein Freund geschrieben.
Ah, naja, vielleicht möchte der Bücher schreiben. Dann wäre das gut, wenn du uns das schickst, weil dann würde ich das auf der Glückfinder-Homepage natürlich verlinken. Dann kann man sich da die Geschichten durchlesen. Man kann sich auf jeden Fall auf der Glückfinder-Seite über dich informieren. Ah, halt, stopp. Tada! Bevor wir sind gerade beim Bücher.
Ich wollte gerade sagen, ich freue mich schon auf ein neues Buch.
Ja, hey! Ich habe dir das Glückfinderbuch mitgebracht. Geschichten von Menschen, die dir Glück... Das erste Band, das zweite Band, hoffen wir, dass das dieses Jahr noch irgendwie rauskommt. Für dich ein kleines Geschenk.
Ach, super schön.
Aus dem ersten Jahr des Glückfinders. Kurzgeschichten zum Reinlesen und Reinhören. Cool. Wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit beim Lesen.
Danke.
Ist eine schöne Lektüre von 14 Menschen, ach, die super. Ihr Glück gefunden haben.
Dann habe ich aber auch ein Geschenk für dich,
wenn wir jetzt beim Verschenken
sind. Und zwar natürlich unsere aktuelle CD Nordwest
cool.
zum Reinhören.
Wow, danke schön.
Mit ganz vielen schönen Geschichten, die wir auch in den Songs erzählen. Also perfekter Augenblick, das war für mich fast wie in Norderney, der Song.
Ach, schön.
Oder auch Energie, das ist auch ein Titel, wo ich sage, die Energie steckt eigentlich in jedem Einzelnen von uns. Wir müssen sie nur wachrütteln. Und ganz viel Energie habe ich dir ja auch noch mitgebracht, wow. nämlich unsere Konzertschokolade.
Wow!
Da ist alles drin, was wir aktuell im Konzert naschen. Und wenn du vielleicht irgendwann dir zu deinem nächsten Buch dich ransetzt und vielleicht so eine kleine, ach, so einen kleinen Kick brauchst, weißt du, dann nasch einfach unsere Konzertschokolade.
Du, das mach
ich. Lehn dich zurück und hör dir vielleicht noch einen Song dazu an und dann starte nochmal neu, wenn es vielleicht gerade klemmt oder so.
Hey, das mache ich.
Und
ich glaube, ich muss die mit meiner Frau teilen.
Ja, richtig. Die ist immer, wie soll ich sagen, immer im Pärchen verpackt, sodass man es zusammen naschen
kann.
Siehst
du, das ist perfekt. Dann kann ich immer eins naschen und dann kriegt meine Frau auch eins. Dann, die ist ja auch so ein Schokoladenfan.
Ja.
Die liebt Schokolade.
Dann wird sie begeistert sein.
Dann wird sie begeistert sein.
Es ist
sein.
Ganz Edles. Und auch nichts, was ganz außergewöhnlich ist, das sind Pekaris drin. Das heißt, das sind auch von unserem Chocolatier patentierte Pralinentäfelchen, die es in der Form auch nur von ihm gibt. Also auch für mich war das zum Beispiel ein Grund, warum ich mit ihm zusammenarbeite, weil einfach das nichts von der Stange ist, sondern wirklich was Besonderes.
Cool. Vielen, vielen lieben Dank. Hier stehen auch die ganzen Veröffentlichungen von dir drin. Ne? Ach, wie cool.
Mittlerweile sind 7 CDs und...
Ach, Wahnsinn.
Wir haben so ein bisschen gesammelt.
Ich werde auf jeden Fall darauf verlinken, auf dich, auf deine Seite www.christina-rommel.de, oder?
Genau, und wer sich nicht merken kann, schokoladenkonzert.de.
Das kann man sich bestimmt ganz einfach merken, schokoladenkonzert.de. Ich werde auf alles das verlinken, informiert euch, ihr Lieben, ich kann es euch nur ans Herz legen, ich freue mich jetzt schon auf die Schokolade. Vielen, vielen Dank, liebe Christina, dass du dir die Zeit genommen hast, extra hierher gekommen bist für dieses Gespräch und uns deine Geschichte zu erzählen. Eine schöne Geschichte, wie ich finde, die zeigt, man muss dranbleiben und man darf dranbleiben und man soll seinem Herzen folgen und seiner Überzeugung folgen. Und dann wird's erfolgreich. Dann klappt's auch mit dem Konzertstart in New York. Also, ich drück dir die Daumen. Vielen Dank für deine Geschichte. Und bestimmt sehen wir uns auf einem deiner Schokoladenkonzerte. Also, ich werde jetzt mal gucken, wo du da so bist, weil ich glaube, damit kann ich meiner Frau eine Freude machen.
Ja, da freue ich mich sehr.
Ja. Alles klar. Vielen
Danke.
Dank da draußen fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.